Amen. Vielen Dank, ihr Lieben. Nicht aufgedreht? Ja, habt ihr mich? Okay, perfekt. Ich stehe immer hinter den Boxen und deswegen höre ich nicht unbedingt, was ihr hört. Deswegen muss ich mal nachfragen. Okay, herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Christusgemeinde Pforzheim. Auch alle, die über Video zugucken. Mein Name ist Miriam Schaub, ich bin Teil des Pastoralteams hier in der Gemeinde. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und wie Melli bin auch ich dankbar für so viele Sachen. Heute ist gleich so eine Art Doppelfeiertag, Erntedank und Tag der Deutschen Einheit. Ich versuche das heute so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen, aber ich muss sagen, der Aspekt der Einheit hat dieses Mal in der Vorbereitung mein Herz mehr berührt. Deswegen geht es ein bisschen in die Richtung, aber ich möchte am Anfang doch nochmal echt darauf eingehen, wie dankbar ich bin, in einem vereinten Deutschland zu wohnen. Ich gehöre in eine Generation, die sich nicht mehr so richtig daran erinnern kann, wie es im geteilten Deutschland war. Ich war nicht ganz ein Jahr alt, als die Mauer fiel und knapp 2 Jahre alt, als es die offizielle Wiedervereinigung gab. Aber ich bin aufgewachsen in einer Stadt, die aktiv Wiedervereinigung leben musste. Ganz hautnah. Ich bin eine von den wenigen aus meiner Generation, die wenigstens irgendwie noch so Teilerinnerungen daran hat. Mein Bezirk in Berlin oder der Teil von meinem Bezirk in Berlin, bin in Spandau ganz unten aufgewachsen, ist wie so ein kleiner Zipfel. Auf einer Seite fließt der Wannsee, die Havel durch und der Rest ist Brandenburg. Heißt, wir hatten so an 3 Seiten Mauer gehabt. Wir waren so die kleine Spitze von Berlin, die so fast so 3-seitig Mauer hatte. Und wie gesagt, ich kann mich nicht aktiv erinnern, dass sie da stand. Ich habe so Blitzlichter, wie wir irgendwann wirklich an der Mauer mal waren und Papa Teile davon rausgeklopft hat. Ich habe auch Stücke davon oben, die hätte ich halt mitbringen können. In Berlin kannst du immer noch Teile der Mauer kaufen. Ich frage mich, wie groß diese Mauer eigentlich war. Aber die Teile, die ich besitze, die sind auf jeden Fall aus der Mauer rausgebrochen. Und ich kann mich daran erinnern, bei uns, wir haben einen großen See in der Nähe, also mehrere Seen, aber einen bestimmten. Und da lief die Mauer genau, aber die Grenze einmal komplett durch. Und das eine Ufer war Berlin, das andere Ufer war Brandenburg. Und in der Mitte waren wohl so große Bojen, auf denen standen, Achtung, sie verlassen jetzt den britischen Sektor. Und auf dem anderen Ufer standen dann die netten jungen Herren mit ihren Maschinengewehren. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass dieser Teil der Grenze dann aus dem See raus ein Stück über Land in den nächsten See gegangen ist. Und dieses Stückchen war wie so eine Schneise in einem Wald, wo ein großer Teerweg war. Und darauf sind sie patrouilliert. Und als wir denn so 2-3 Jahre alt waren, oder vielleicht ein bisschen älter, haben wir das genutzt, weil da keine Autos gefahren sind, um Rollschuh zu fahren. Da habe ich Rollschuh fahren gelernt auf dem Teerweg. Und meine Mama hat eine Zeit lang gesagt, oh, geht nicht von den befestigten Wegen runter. Ich weiß nicht, ob alles geräumt ist. Und auch da, wo ich zur Uni gegangen bin, kurz außerhalb von Berlin, das ist Teil so eine Art Geisterstadt gewesen. Das war ein Teil der Kasernen, die Hitler da gebaut hat und ein Teil Olympisches Dorf von 36. Und da ist auf jeden Fall ein großes Areal, die sogenannte Döberitzer Heide, die nicht geräumt war. Wir wussten, da geht man nicht spazieren. Die wurde dann irgendwann eingezäunt und so. Aber so die ersten paar Jahre wusste man, es gibt einfach Bereiche in unserer Nachbarschaft, da geht man nicht spazieren. Und ich kann mich daran erinnern, da muss ich so dann 3, 3,5 gewesen sein. Ich war ganz frisch in der Kita. Und wir haben bei uns in dem dorfigen Teil, in dem ich halt wohne, der wurde irgendwann eingemeindet in Berlin, aber es ist noch sehr dorfig, 2 große Britenkasernen gehabt. Und als die abgerückt sind, wollten die ihre ganze Munition nicht mitnehmen, aber auch nicht einem frisch vereinten Deutschland überlassen. Heißt, die haben das alles in die Luft gejagt. Und ich kann mich erinnern, wie wir in der Kita saßen und die Fenster gewackelt haben. Und ich hatte so Panik. Oder als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, ich bin schon hinter zu unserem Haus gelaufen. Mama war nach vorne, hat meinen Geschwistern geholfen. Und es gab diese großen Detonationen und ich hatte so Panik. Das sind meine Erinnerungen an die Wiedervereinigung. Und dahingehend bin ich so dankbar, dass wir ein Land sind. Ich habe hautnah gemerkt, wie ich denn Mitschüler hatte, die im Osten aufgewachsen sind und wie sie so ganz anders gedacht haben. Wir hatten Leute, die haben noch Russisch in der Grundschule gelernt und wir haben Französisch gelernt, weil das halt irgendwie schick war, Französisch erste Fremdsprache zu lernen und so. Und irgendwie bin ich dankbar, aber ich glaube, wir wissen alle und gerade ihr, die es vielleicht besser in Erinnerung habt, wisst, wie schwierig das ist, die beiden Teile auch irgendwie wieder zusammenzuführen. Wir sind jetzt bei 31 Jahren Wiedervereinigung. Stell dir das vor, wir sind alle ganz schön alt geworden. 31 Jahre Wiedervereinigung und es gibt trotzdem irgendwie immer noch echte Unterschiede. In der Bibel steht, dass es drei Generationen braucht oder dass die dritte Generation etwas Neues anfangen soll. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz oder so langsam. Es braucht einfach so lange, weil wir so unterschiedlich geprägt sind. Die Elterngeneration, also meine Elterngeneration sozusagen, das sind Menschen, die komplett in der DDR aufgewachsen sind. Die jetzt meine Generation geprägt hat. Die kennen das erstmal nicht anders. Wie sollen sie ihre Kinder anders prägen als das, was sie kennen? So, und ich bin dann so die Zwischengeneration und erst die Generation, die danach kommt, hat Eltern, die nicht im geteilten Deutschland aufgewachsen sind. Also wir wissen so sehr, wie wertvoll Einheit ist und wie gut es ist, dass wir wieder zusammen sind. Und gleichzeitig wissen wir, wie schwierig es sein kann, Einheit zu leben. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland besonders gesegnet, aber auch besonders herausgefordert, Einheit zu leben. Aber im Ganzen gesehen, würde ich sagen, haben wir die letzten 30 Jahre ganz gut an unserer Einheit gearbeitet. Und ich glaube, dafür, dass wir erst seit 31 Jahren so sind, wie wir als Land sind, also so sind wir ein relativ junges Land, ja, 31 Jahre sieht Deutschland erst wieder so aus, wie es aussieht, so, ne, ist nicht so alt als Land, dafür schlagen wir uns ganz gut, würde ich sagen. Dafür sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und ich bin so dankbar für den Segen, den Gott auf unser Land gelegt hat. Ich bin wirklich dankbar für die Wiedervereinigung und die Einheit, die wir leben dürfen. Und jetzt kommt mein Aber. Aber die letzten anderthalb, zwei Jahre wurde an dieser Einheit an so vielen Stellen massiv gerüttelt. Und was ich beobachtet habe, und das werdet ihr alle auch beobachtet haben, dass so ein bestimmter Geist der Uneinheit reinkam, der nicht nur unterschiedliche Meinungen hatte, sondern der diese Meinung auch noch so arg verfestigt hat. Ich habe erlebt in den letzten Zeiten, dass wenn jemand einer Meinung ist und jemand anders anderer Meinung ist, dass es plötzlich nicht mehr funktioniert, Beziehungen zu leben. Wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich. Ist zwar biblisch, aber Jesus hat es anders gemeint. Ja? Und ich denke mir so arg, wie traurig ist es, dass sich bei uns Fronten verhärten, dass wenn jemand über Corona-Maßnahmen oder politisch oder irgendwie eine andere Meinung ist als du, also jetzt nicht du persönlich, sondern als ne, jemand, dann ist so richtig, okay, wenn du nicht mehr meiner Meinung bist, dann können wir nicht mehr befreundet sein, dann können wir nicht mehr Beziehung leben. Ich habe Familien erlebt, wo sich die erwachsenen Kinder haben impfen lassen und die Eltern haben sie enterbt und wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Überall eine Impfung. Ich kenne Leute, die sind 20 Jahre alt, die wohnen noch zu Hause, die haben sich impfen lassen und trauen sich nicht, ihrer Familie das zu sagen. Und jedes Mal, wenn sie unterwegs sind, wo Nachweise gefordert werden, tun sie so, als wären sie nicht geimpft. Und es macht mich im Herzen so traurig. Das zerreißt mich innerlich. Ich bin an einer Hochschule gewesen, die sehr liberale Theologie gelehrt hat. Ist nichts unbedingt Falsches an liberaler Theologie, aber ich bin nicht der krass liberale Theologe. Ich bin Mülheimer und wir sehen uns eher so als die konservativen Bibeltreuen. Ja? Und an der Hochschule war Bibeltreu ein Schimpfwort. Ja? Und ich hab lernen dürfen, mit Menschen zusammen zu sein, die theologisch komplett andere Ansichten hatten als ich. Aber ich durfte ihren Wert und ihre Freundschaft und ihre Liebe lernen. Und sagen, ich bin trotzdem mit diesen Menschen befreundet. Das sind Menschen, die mir so nah sind. Und in der Theologie sind wir uns nicht nah. Und es war manchmal schwierig. Und bevor ich auf die Uni gegangen bin, dachte ich, wie soll das werden? Wie soll ich Menschen wertschätzen, die in dem Tiefsten meines Glaubens so anders sind als ich? Aber es geht. Und das habe ich gelernt, zu sagen, hey, es gibt Sachen, da sind wir uns nicht einig, aber ich liebe dich als Person und wir können gemeinsam unterwegs sein. Bis zu einem bestimmten Punkt, aber wir können gemeinsam unterwegs sein. Und das wird uns gerade geraubt. Weil ich glaube, dass es eben nicht nur Zufall ist, dass es nicht nur an der Pandemie liegt, es liegt nicht an Corona. Ich glaube, dass der Teufel sich unsagbar freut, Zwiespalt zu sehen. Und wisst ihr, was das noch befördert ist, dass wir abgelenkt sind. Wie viel sind wir gerade mit diesem Zwiespalt beschäftigt? In jedem Gespräch, was du führst, kannst du Diskussionen führen über Maßnahmen und Politik und weiß ich nicht was. Und dann fallen uns noch ganz andere Sachen ein, über die wir uns nicht einig sind. Und irgendwie kommen wir nicht mehr zu dem, was wesentlich ist. Das gilt für die ganz normale Gesellschaft um uns rum. Das gilt aber auch für uns hier als Gemeinde. Wie viel habe ich mich in den letzten 1,5 Jahren mit Regeln beschäftigt? Wie viel habe ich Gesetzestexte gewälzt? Habt ihr euch mal diese Corona-Regeln online durchgelesen? Das fängt dann an und sagt, gemäß Paragraph sowieso, sowieso. Dann gehst du dahin, um zu gucken, ob das auf dich zutrifft. Dann sagt er, gemäß das und das Paragraph, dann gehst du dahin. Und dann machst du so eine Riesenschlaufe, um da wieder zurückzukommen und sagst, okay, dann lese ich den Teilsatz weiter. Du kannst damit stundenlang beschäftigt sein, nur um zu wissen, was trifft uns als Gemeinde und was trifft uns nicht. Als Gemeindeleitung, allein als wir jetzt über Kirchcafé diskutiert haben, haben wir einen halben Abend Gemeindeleitungssitzung nur damit zugebracht. Mittwochabend, 9 Uhr, wir haben 1,5 Stunden diskutiert. Und ich dachte mir hinterher so, natürlich ist es wichtig und wir müssen wissen, wie wir uns verhalten. Aber ey, wir haben einen halben Abend Gemeindeleitungssitzung damit verbracht, darüber zu reden, anstelle davon, wie wir als Gemeinde geistig wachsen können oder vorankommen können oder irgendwelche Events machen können. Und es führt dazu, dass wir dann auch noch ganz unterschiedliche Stimmen hören. Manche sagen, oh, das ist super, die Regel. Andere sagen, es ist total kacke. Und dann sagen sie, können wir das und das machen. Und ich denke so, meine eigene Meinung schwimmt da ja auch noch drin rum. Und eigentlich will ich einfach nur als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein. Und ja, wir müssen diese Regeln beachten und wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Weg finden. Aber wisst ihr, wie viel uns das beschäftigt hat in letzter Zeit? Und das Der Fokus auf Gott und auf unser Wachstum und unsere Einheit als Gemeinde geht verloren. Und der Teufel lacht sich eins ins Fäustchen und sagt, prima, ich habe sie schon wieder abgelenkt. Wie cool, wir kommen nicht voran, drehen sich im Kreis. Das ist so, als kennt ihr dieses Spiel, gut, was gerne junge Menschen spielen, wo du den Kopf so auf so einen Stab stellst und dann 1000 Mal rumrennst und versuchst gerade auszurennen. Ja? Und dann klappt nicht so gut mit dem geradeausrennen. So ungefähr sind diese Zwiespälte, die wir zurzeit erleben. Wir drehen uns um uns selber und um uns selber und um uns selber. Und wenn wir versuchen voranzukommen, dann rennen wir irgendwo gegenfallen hin, tun uns oder anderen weh. Und ich glaube, dass da so ein Geist drin sitzt, der nicht von Gott ist. Und ich persönlich habe keinen Bock, mich davon bestimmen zu lassen. Und ich habe keine Lust, dass es uns als Gemeinde bestimmt. Hier ist ein kleiner Trost. Das Ganze ist nichts Neues. Wir sind nicht die erste Gemeinde und nicht das erste Zeitalter, was genauso ohne Probleme hat. Wir finden es auch schon in der Bibel. Die Gemeinde in Rom hatte genauso ohne Probleme und die haben sich so daran aufgehangen, dass Paulus gesagt hat, ey Freunde, es geht nicht. Ich muss euch hier mal zu ein paar Kapitel in meinem Brief schreiben. Gut, er hat nicht Kapitel gesagt, sondern ich muss euch dazu mal einen Brief schreiben, weil die sich nicht mehr eingekriegt haben. Wir lesen das in Römer 13 bis 15 ungefähr. Und ich nenne es mal den Gemüsestreit von Rom. Ja? Folgendermaßen, die Gemeinde in Rom war hauptsächlich ursprünglich mit Judenchristen gegründet worden. Also Leute, die im jüdischen Glauben aufgewachsen sind, von Jesus Christus gehört haben, sich dafür entschieden haben und damit mit den Jüngern und den Aposteln vor Ort Gemeinde gebaut haben. Und die haben auch nach ihrer Bekehrung zu Jesus gesagt, hey, wir sind trotzdem Volk Gottes und Gott hat seinem Volk bestimmte Regeln auferlegt, um heilig zu leben. Heißt, sie haben sich weiterhin an Speisegebote und so weiter gehalten, weil sie gesagt haben, hey, das ist nach unserem Verständnis und unserer Prägung das, was Volk Gottes tun soll. Weil sie aber in Rom richtig schlecht an koscherem Fleisch rangekommen sind, haben sie halt Gemüse gegessen. Deswegen Gemüsestreit. Ja? Also wir haben gesagt, Fleisch essen wir nicht, sondern wir essen Gemüse und das sollten die anderen auch tun. Dann kam der Kaiser auf die glorreiche Idee, alle Juden aus dem Land zu verscheuchen, oder aus Rom mindestens. Und es gab mehrere Jahre, wo die Judenchristen aus Rom vertrieben waren. Als sie zurückkamen, haben sie gemerkt, dass ihre Gemeinde gewachsen ist. Und auf einmal voller Heidenchristen waren, die sich nicht an die Gebote mehr gehalten haben. Weil sie sagen, hey, ne, unser Jesus hat uns erlöst und nicht das, was in unserem Körper macht uns nicht was wir essen macht uns unrein, sondern unsere Gedanken und unser Herz machen uns unrein. Und jetzt sitzen auf einmal zwei Gruppen. Die einen essen Gemüse und glauben, das ist der Weg Gottes. Die anderen essen Fleisch und denken, das ist der Weg Gottes. Und es spaltet die Gemeinde. Und es spaltet die Gemeinde so arg, dass Paulus aus der Ferne einen Brief schreibt und sagt, sag mal, geht's noch? Und da wollen wir mal ein Stückchen reingucken. Ich lese euch aus Römer 14 und zwei Verse aus Römer 15 vor. Das ist ein längerer Text, also hört gut zu. Da schreibt Paulus, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an. Streitet mit ihm nicht über seine Ansichten. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, isst nur pflanzliche Kost und Gemüse. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder nicht, das zu beurteilen, ist einzig und alleine Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen den heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles isst. Er tut das, um dem Herrn zu ehren. Denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er isst nichts, ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du da also noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und im Römer 15 sagt er weiter, Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein, im Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Klare und krasse Worte, die Paulus den Römern schickt und sagt, ey Freunde, es ist gut und wichtig, und das sage ich auch uns, es ist gut und wichtig, dass jeder seine Meinung hat. Und ihr sollt nach dem leben, was gut ist für euch. Aber lasst uns nach Einheit trachten. Wer sind wir, dass wir den anderen verurteilen? Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Einzig und alleine Gott ist der, der urteilt. Und wir sollen das, was wir tun, zur Ehre Gottes machen. Und das ist mein Anliegen hier in unserer Gemeinde. Ey, wenn wir zusammenkommen, lasst uns nicht uns entzweien durch Diskussionen, sondern lasst zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben. Weil Christus es so gemacht hat. Joachim hat neulich in seiner einen Predigt über die Psalme auch von dem Gebet gesprochen, was Jesus für seine Jünger gesprochen hat, in Johannes 17. Da steht, lass sie eins sein, wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass sie meine Jünger sind. Und das ist ein relativ langer Teil, wo er das hin und her betet, dass wir eins sind, wie sie eins sind und lalalala. Er betet das nicht irgendwie, weil er gerade Bock hat, sondern weil er weiß, dass es ein entscheidender Faktor ist. Dass es etwas ist, was sehr herausgefordert ist. Einheit zu leben ist nicht einfach. Und gerade wenn der Teufel versucht, dann auch noch irgendwas reinzustreuen, um Zwiespalt zu geben. Weil das ist nicht zur Ehre Gottes. Ich und mein Haus und diese Gemeinde, wir wollen aber zur Ehre Gottes leben. Und ja, es ist herausfordernd. Und ja, es ist nicht leicht. Aber lasst uns versuchen, an einen Ort zurückzukommen, wo wir einander stehen lassen können mit unseren Meinungen. Wo wir einander in Liebe und Gnade begegnen können, auch wenn er nicht meiner Meinung ist, mir gegenüber, weil wir das zur Ehre Gottes tun wollen. Und gerade wenn wir hier zusammenkommen oder in euren Hauskreisen oder wo auch immer, lasst uns Einheit leben, miteinander mit dem Herrn, weil wir damit bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ihm nachfolgen. Ich wünsche mir, dass Leute zu uns reinkommen oder uns sehen in irgendeiner Form und sagen, ey, wie schafft ihr das, in so einen abgefahrenen Zeiten trotzdem eins zu bleiben als Gemeinde? Wie schafft ihr es, euch nicht zu spalten? Und unsere Antwort soll sein, weil Jesus in unserer Mitte lebt. Ich sehe mich so sehr danach, dass wir dahin zurückkommen zu dem Kern. Zum Kern Jesus Christus, zur Anbetung, zur Ehre, zur Lehre, dass wir uns um ihn drehen. Wir können so beschäftigt sein, wir können so viele Sachen machen, es können so viele Themen geben, aber wonach ich mich sehne, ist, dass wir eine Einheit sind rund um den Kern Jesus Christus. Und dass wir ihn suchen. Und dass wir hier zusammenkommen, weil er derjenige ist, der uns eint. Und ja, es ist herausfordernd. Und ja, es wird Punkte geben, an denen wir uns reiben. Aber die Bibel sagt auch, dass wir einander schärfen, wie Eisen Eisen schärft. Manchmal muss man ein bisschen aneinander geraten, um Sachen zu schärfen. Aber lass es uns immer in Liebe tun. Lass es uns immer in Einheit tun. Meine Herzenshaltung und wie ich Situationen und Menschen begegne, macht so viel aus, wie es hinten bei rumkommt. Lass uns inspiriert sein von Jesus. Und wenn es mir schwer fällt und sage, hey, ich habe gerade nicht so viel Liebe für die Person, dann müssen wir beten, Herr, schenk mir die Liebe für diese Person. Und ich merke, dass auch bei mir manchmal Geduldsfäden kurz sind. Ja? Und wenn ich dann mal wieder relativ snappy irgendwie bin, boah, das tut mir hinterher so leid. Und dann bete ich, sage, Herr, zeig mir neu die Liebe für diese Person. Ich bete immer, zeig mir eine Sache, die du an ihr liebst. An der Person. Zeig mir eins, wo ich mich so richtig festhalten kann und sage, das will ich ehren in der Person. Ey, vielleicht nervt die mich und die kommt nicht aus dem Quark und so. Ey, aber ich will sehen, warum du diese Person liebst, Herr. Bei jedem, dem wir begegnen, ist ein geliebtes Kind Gottes. Jeder. Aber es ist manchmal herausfordernd, das zu sehen. Aber wie ist dein Herz? Worauf bist du ausgerichtet? Wenn wir auf Jesus ausgerichtet sind, dann fällt der Rest irgendwie an den richtigen Ort. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, was mein Jugendpastor mir damals immer gelehrt hat, ist das Hinwegschauen auf Jesus. Ja? Wenn ich hinschaue zu Jesus und weg von meinen Problemen, Diskussionen und so weiter, dann gucke ich Jesus an und Jesus guckt meine Probleme an. Ich kann hinwegschauen auf Jesus und alles andere wird zusammenkommen, weil Jesus dann in der Kontrolle ist. Weil er der ist, der drauf schaut. Und ich schaue auf ihn. Er ist das, was ich sehe. Und ich bin super da drin, mich ständig zurückzudrehen und versuchen, das alles selber zu regeln und so. Ich bin so ein kleiner Perfektionist-Kontrollfreak, ja. Und ich muss mich ganz oft dran erinnern und sagen, nein, ich drehe mich zurück zu Jesus. Ich gucke ihn an. Und bete, dass er die Kontrolle über alles andere behält. Lass uns heute dankbar sein, dass Gott Einheit stiftet. Lass uns dankbar sein, dass dieser besondere Segen Jesu auch heute noch auf uns liegt, den er vor 2000 Jahren auf seine Jünger gelegt hat. Das gilt für uns genauso. Da steht drinne: Ich bete nicht nur für diese, sondern alle, die durch ihre Worte zum Glauben finden, dass sie eins sind, wie ich und der Vater eins sind, damit sie eins sind und bezeugen, dass sie meine Jünger sind. Und das ist ein besonderer Segen, den wir haben dürfen, unter dem wir uns stellen dürfen, sagen, Herr, lass uns eins sein. Wir haben Erfahrungen mit Einheit und Schwierigkeiten in Einheit, weil wir Deutsche sind. Lasst uns das auch in unserer Gemeinde und in unserem Umfeld, in unseren Familien und Freundeskreisen leben. dass wir immer wieder auf Jesus gucken und sagen, Herr, schenk du deine Einheit. Lass uns auf dich blicken und dich suchen. Und das bete ich so sehr für unsere Gemeinde. Lass uns wirklich Jesus neu in Fokus nehmen und sagen, ey, das ist das, was wir suchen. Die Umstände sind die Umstände und wir müssen uns an Regeln halten, ja, aber das ist nicht das, was uns als Gemeinde bestimmt. Das ist nicht das Hauptding, worüber wir nachdenken sollten, wenn wir sagen, gehen wir in Gottesdienst oder gehen wir nicht in Gottesdienst. Natürlich musst du deine Meinung dazu bilden und tu, was für dich richtig ist. Aber lass uns einander in Liebe begegnen und Gott suchen, wenn wir hier reinkommen. Soll das unser Fokus sein, dass er die Mitte ist. Ich bete mit uns und dann lade ich jetzt schon mal das Lobpreisteam nach vorne, weil wir wollen es sofort umsetzen. Lass uns Gott anbeten und ihn suchen. Vater, ich danke dir, dass du unsere Lasten nimmst, auch die Lasten, die es uns schwer machen, Einheit zu leben. Vater, wir laden dich ein, dass du der Mittelpunkt unserer Gemeinde bist. Ja, wir wollen auf dich schauen, Jesus. Du bist der, der uns befreit hat zur Liebe. Und wir wollen die segnen, die uns manchmal besonders schwer machen. Vater, ich danke dir, dass du so viel mehr für uns vorbereitet hast. Und wir wollen als Gemeinde immer wieder neu auf dich blicken. Herr, dir gebührt Lob und Ehre. Amen.